Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. In den USA tobt ein Kulturkampf. US-Präsident Trump verurteilt seine Gegner als unpatriotische Linke, die versuchen würden, den Nationalstolz der Amerikaner zu zerstören. Jetzt hat Trump einen pro-amerikanischen Geschichtsunterricht gefordert. Wir sprechen darüber mit dem Politologen Klaus Leggewi, der nach dem Tod der US-Richterin Ruth Bader Ginsburg die USA vor weiteren Herausforderungen sieht. Vor allem für die Republikaner im Senat stehe jetzt viel auf dem Spiel.
Wenn die republikanische Mehrheit im Senat Trumps Ansinnen nachgibt, sofort eine neue Kandidatin, eine neue konservative Kandidatin für den Supreme Court zu bestimmen, dann verliert sie endgültig ihre demokratische Seele.
Vor dem Gespräch mit Klaus Leggewi aber zunächst zum Spielzeitauftakt nach Zürich. Ausgerechnet am Freitag, den 13. war Schluss. Am 13. März, da wurden in der Schweiz nämlich die Maßnahmen zum Schutz vor Corona so verschärft, dass die Theaterleute um Christoph Marthaler wussten, nach dieser Generalprobe heute wird es erstmal keine Premiere geben. Dabei scheint das Weinen wie für den Shutdown geschrieben. Das Stück spielt nämlich in einer Apotheke. Eine kranke Welt, die Heilung braucht, aber die alten Medikamente und Rezepte taugen nicht mehr. Und so bleibt nur das Weinen über eine Welt, die untergeht. Ein halbes Jahr später hatte das Weinen jetzt gestern Abend Premiere. Die Saison wurde aber schon am Tag zuvor eröffnet mit einer Medea. Cornelie Üding hat beide Premieren gesehen.
Es sieht aus, als übten sie noch. Maja Beckmann, die Medea in Leonie Böhms Züricher Version, und Johannes Rieder, ihr musikalischer Begleiter für alle Lebenslagen. Während die Zuschauer ihre Plätze suchen, singt sie ans Klavier gelehnt, macht noch Fehler, er korrigiert ruhig, sie setzt neu an, schelmisch lächelnd, trifft dann den Ton, greift auch gelegentlich in seine Tasten. Doch kaum sitzen alle, wendet sie sich dem Publikum zu. Eine ganz normale, freundlich lächelnde junge Frau, die mit den Menschen ins Gespräch kommen und vor allem wissen will, ob und warum sie denn etwa Angst vor ihr hätten, ob sie etwa für ihre Kinder fürchteten. Als sie dann erzählt, dass und wie Jason ihr Mann sie verlassen hat, muss sie tief gekränkt, spürbar das Weinen unterdrücken und um einen sachlichen Ton kämpfen.
Ich war so von der Liebe überwältigt. Wir standen uns in allem bei und wir hatten uns mit großen Schwüren aneinander gebunden.
Jetzt sind ja alle Türen verschlossen. Sie habe sich durch ihr Verhalten alle zu Feinden gemacht. Gerade deshalb imaginiert sie noch einmal das verlorene Glück, zusammen mit Johannes, der Inkarnation des musikalischen Verstehens. Dazu senken sich die wehenden Tuchbaldachine, die Medeas neue, verborgene Welt umschließen. Verheißungsvoll schimmern die gewellten Tücher in zarten Farben, doch dann wirft sie plötzlich die Flöte weg, entreißt dem Mitspieler in dieser Traumwelt die eben noch verschenkten, wunderschön verzierten Gesichtsmasken, die als Zeichen einer blinden Liebe die Augen gleich mitverbergen, und springt ins Leere. Bricht zusammen, schießt dem Musiker schmerzhafte, obwohl imaginäre Pfeile in die Brust. Schließlich holt sie aus dem Verborgenen eine gigantische, barock aufgeplusterte Stiermaskerade, unter der sie sich, ihr empfindsames Ich, ihre Verstörung verbergen und sich der sie zerreißenden Wut hingeben kann. Ganz bewusst hat sie sich in diese Kostümierung eingesperrt und ist nicht mehr sie selber. Nie mehr. Darüber stürzt der ganze schwebende Stoffhimmel ein und begräbt sie unter sich und auch den ohnmächtig bemühten, hilfreichen Musikerfreund. Ein Abend, der lange nachwirkt, nicht nur wegen seiner suggestiven Bilder, sondern vor allem, weil es gelingt, einen Mythos in die Koordinaten menschlicher Wirklichkeit zurückzuführen und so starke Gefühle zu erregen. Marthalers »Das Weinen, das Wähnen« spielt an einem alles andere als magischen Ort, in einer Apotheke mit hohen, säuberlich sortierten Regalen, zwischen denen fünf eifrige Fachkräfte im weißen Kittel penibel agieren. Eine um sich selbst kreisende Apotheke ohne Kunden, bestimmt ja eingelullt von rhythmisierten, mechanischen Abläufen. Zwar tritt ab und an ein kundenartiges männliches Wesen in Erscheinung, das jedoch umstandslos von einer der Apothekerinnen wie eine Stoffpuppe unter den Arm genommen und widerstandslos entsorgt wird. Nein, das ist keine Apotheke mehr, in der man, trotz großem Apothekergelöbnis, aufmunternde Pillen oder stärkende Elixiere erhalten kann. Hier hat alles seine strenge, wie sich freilich zeigt, vollständig funktionslose Ordnung. Flüchtige, kennerschaftliche Okays, harsche Widersprüche, vielsprachige, unverständliche Fachsprachenkommunikation. Der Umgangston oszilliert zwischen den Gesten geschäftsmäßiger Professionalität und physisch spürbarer Absurdität. Ein System, das Chaos, Lethargie und Stillstand nach Rezept generiert. Endzeitstimmung. Unser System? In den ebenso geregelten wie programmierten Abläufen erkennen wir auch unser eigenes Tun, unsere Ohnmacht in Anbetracht der Außenkräfte, denen wir nicht gewachsen sind und vor denen wir uns deshalb hektisch betriebsam abzuschotten versuchen. Am schönsten sind jene Momente, in denen diese abgezirkelte, püppchenhafte Choreografie der Sinnlosigkeit für Augenblicke ins Stocken gerät und ebenso absurde wie poetische Stimmen und Stimmungen das Getriebe unterbrechen. Etwa, wenn eine der Frauen übergangslos ein wunderschön brüchiges Lied zum Besten gibt und alle ihre Kolleginnen ihr rhythmisches Händezappeln oder Klappern einstellen. Oder wenn die elegisch verdämmernden Klänge von Mozarts Lacrimosa das Geschehen grundieren. Am Ende der radikale Schnitt, wenn alles sorgsam Sortierte aus den Regalen fliegt und das System seinen Bankrott erklärt, während ein irrlichternder Leuchtschriftträger verröchelnd am Boden verlischt. Nein, das ist kein aufmunternder Abend, sondern ein Abgesang auf unsere Art zu leben. Immerhin einer, der etwas von der zarten Wucht theatralischer Widerstandsfähigkeit zeigt.
Cornelia Üdingen berichtete über den Spielzeitauftakt in Zürich. Die Rassismusdebatte spaltet die USA und sie beherrscht den US-Wahlkampf. Vor 2 Wochen, da hat US-Präsident Trump Antirassismuskurse für die Bundesbehörden gestoppt, also Sensibilisierungsprogramme für rassistisches Verhalten. Und zwar mit der Begründung, es handele sich dabei um unamerikanische Propaganda. Jetzt fordert Trump sogar einen so wörtlich pro-amerikanischen Lehrplan an Schulen. Die Ausschreitungen am Rande von Antirassismus-Demos seien nämlich die direkte Folge von Jahrzehnten linker Indoktrination in Schulen, so Trump. Dabei werde versucht, Schüler dazu zu bringen, sich für die Geschichte des Landes zu schämen. Trump spricht hier sogar von Kindesmissbrauch. Zeichnet sich hier eine weitere Verschärfung des Kulturkampfs in den USA ab? Das habe ich den Politikwissenschaftler Klaus Leggewie gefragt.
Ja, das ist jedenfalls eine neue Facette. Hier werden die Historikerinnen und Historiker als Gruppe angegriffen, auch die Geschichtslehrerinnen und Lehrer, die angeblich die Kinder verführen. Es gibt hier eine Version des Patriotismus, das ist ein Hurra-Patriotismus, der Amerika als das Größte in der Welt präsentiert, Make America Great Again, der aber hinausläuft auf etwas, was man auch bezeichnen könnte, Make America White Again, weil es nämlich eine spezifische weiße Version Amerikas ist. Und es gibt einen anderen Patriotismus, einen liberalen Patriotismus, den zum Beispiel die auch in Deutschland sehr bekannte Historikerin Jill Lepore vertritt, der eben auch die dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte reflektiert, also von der Sklaverei über die Deportation und die Massaker an den Indigenen bis hin zur politischen Korruption. Und was Trump hier macht, ist die Ausrichtung der patriotischen Gefühle seiner Landsleute auf einen weißen Nationalismus, der autoritär und völkisch ist.
Er hat ja auch am Unabhängigkeitstag schon behauptet, die Antirassismus-Demonstranten wollten die amerikanische Geschichte auslöschen, Helden diffamieren und die Werte ausradieren. Jetzt fordert er einen Lehrplan, der die Wahrheit zelebriert. Um welche Wahrheit geht es ihm da? Will er die Geschichte umschreiben?
Ja, er hat jedenfalls ein Panel von Historikern gefunden. Er hat ja nicht alleine dort gesprochen in den Nationalarchiv, sondern er hatte ja ein ganzes Panel willfähriger Historiker dabei, die übrigens alle zweitrangig und zumeist sehr unbekannt sind. Und die haben in der Tat eine revisionistische Version der amerikanischen Geschichte, die vor allen Dingen das 1619 Project der New York Times aufs Korn genommen hat, wo die Sklaverei als konstitutives Element der amerikanischen Geschichte benannt wird. Oder Außenseiterbücher wie Howard Zinn's People's History of the US, die gehören gar nicht zum Curriculum, aber die tun so, als würden diese Schriften das Curriculum beherrschen. Der Geschichtswissenschaft und auch der Geschichtsunterricht in den USA ist ausgesprochen pluralistisch und fast überall auch sehr patriotisch getönt. Was hier passiert, ist eine offene Facette Facette der Wissenschaftsfeindlichkeit. Genau wie Trump und Co. den Klimawandel leugnen oder zum Beispiel Erkenntnisse der Epidemiologen oder Virologen nicht anerkennen, erkennen sie eben auch nicht das an, was die professionelle Geschichtswissenschaft geleistet hat. Und das Irre an diesem Projekt, er nennt das die 1776er-Kommission, die er jetzt gründen will, um die Geschichte neu zu interpretieren. Damit wird beauftragt, das National Endowment for the Humanities, das ist eine sehr angesehene liberale Forschungsförderungseinrichtung, die Trump seit seinem Amtsbeginn ständig kujoniert hat. Und jetzt will er mit TikTok-Geldern ausgerechnet dieser renommierten Einrichtung diesen Auftrag geben. Jetzt hat der Kulturkampf tatsächlich eine neue Qualität gewonnen.
Er blendet ja auch die Anliegen der friedlichen Demonstranten per se aus. Er weist nur auf die Krawalle hin und dafür schiebt er den Linken die Schuld in die Schuhe.
Ja, das ist ja in der Tradition des McCarthyismus, der Kommunisten hat, es werden immer fremde Elemente, das sind Ausländer, Juden, das sind Kommunisten, als Urheber der amerikanischen Leiden und Katastrophen hier angeführt. Das ist ein Muster, das sich im amerikanischen Populismus immer schon gezeigt hat und das auch immer sehr antiintellektuell gegen die intellektuellen und medialen Eliten ausgerichtet war. Und das hat eine gewisse Resonanz im amerikanischen Volk. Was er hier gesagt hat, das spricht vielen im amerikanischen Volk aus der Seele, die eben es leid sind, dass da die Geschichte ständig in Frage gestellt wird, dass ständig alles bezweifelt wird, dass die Amerikaner etwas falsch gemacht haben könnten, dass man Dinge cancelt, weil sie nicht mehr auszusprechen sind. All das, da gibt es dann so einen Reflex, den wir ja auch aus Europa und Deutschland kennen, gegen sogenannte politische Korrektheit und gegen Cancel Culture. Und dieses Grummeln in der amerikanischen Seele, das greift Trump, wie er das eben immer getan hat und auch meisterhaft versteht, auf. Übrigens, die Beispiele gibt es auch in Europa. Also nehmen Sie den Versuch von Nicolas Sarkozy, die guten Seiten des französischen Kolonialismus zu schildern. Das gab es auch in Großbritannien. Oder nehmen Sie die Versuche osteuropäischer Autokraten wie Orban und Kaczynski, die Kollaborationsgeschichte oder auch die antisemitischen Teile der jeweiligen Geschichte auszuschließen, sogar unter Strafe zu stellen, oder Erdogan in der Türkei, die Geschichte umzuschreiben, zu klittern. Das ist immer schon ein Mittel der Autokraten und Diktaturen gewesen. Und deswegen ist es so schlimm, was in den Vereinigten Staaten jetzt hier ex cathedra vom Präsidenten verkündet wurde. Man fragt sich, wo er sich eigentlich noch von Putin unterscheidet, der ja auch die russische Geschichte nach Belieben so schreibt, wie es ihm passt.
Das war der Politologe Klaus Leggewie über den Kulturkampf in den USA. Auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt es Länder, die stark von der Corona-Pandemie betroffen sind. In Südafrika zum Beispiel, da steigen die Zahlen zurzeit rasant, obwohl das Land schon ganz früh eine der strengsten Ausgangssperren überhaupt verhängt hatte. Die Wirtschaft ächzt inzwischen und mit ihr die Kulturszene. Viele Museen und Kulturinstitutionen in ganz Afrika kämpfen um ihre Existenz. In dieser schwierigen Lage hat das Museum für zeitgenössische Kunst in Kapstadt jetzt ein Zeichen gesetzt, und zwar mit einem digitalen panafrikanischen Kulturgipfel. Leonie March berichtet.
Radikale Solidarität ist gefragt in diesen pandemischen Krisenzeiten, so der Titel und Tenor der Konferenz. Radikales Umdenken, grenzenlose Solidarität. In den Debatten wurde dabei immer wieder auf teils in Vergessenheit geratene panafrikanische Traditionen Bezug genommen. Wie das Wissen, dass wir alle untrennbar miteinander verbunden sind, unser Schicksal nicht erst seit dem Klimawandel und Corona verwoben ist. Der Philosoph Achille Mbembe spannte den Bogen von Afrika als Wiege der Menschheit bis in die unmittelbare Gegenwart.
To rebuild Africa as a home for
Um Afrika als Zuhause der Menschheit wieder aufzubauen, muss man zunächst begreifen, dass das Narrativ afrikanischen Lebens nicht vollständig ist. Zur Komplettierung müssen wir uns Fragen der Dekolonisierung stellen und das Selbstverständnis unseres Kontinents umfassend überarbeiten. Unsere Sicht auf die Welt und unseren Platz darin, die Frage, ob wir eine spezifische Rolle spielen können und welche Verantwortung wir tragen. Unsere Kulturen haben so viel anzubieten, aber unser afrikanisches Archiv ist noch kaum erforscht, und zwar in allen Disziplinen.
Our archive, the African archive, has hardly been explored in every single discipline.
Die Vergangenheit erforschen, alte Wunden heilen. Der Wunsch danach ging bei der Konferenz Hand in Hand mit Kritik an der Gegenwart und Zukunftsvisionen, die nicht allein für den Kontinent bedeutsam sind. Die Historikerin Françoise Vergès formulierte das so.
Wir leben mit einer Vergangenheit, die noch nicht aufgearbeitet worden ist. Wir stehen dabei noch ganz am Anfang. Unsere Gegenwart ist ebenfalls verwundet und dringend reparaturbedürftig. Und wir wissen bereits, dass das auch in Zukunft so sein wird, aufgrund der zerstörerischen Kraft von Rassismus und Kapitalismus. Zu diesem Zeitkontinuum kommen globale Verflechtungen. Bei radikaler Solidarität geht es auch um Menschen, die wir vielleicht nie treffen werden, denen wir uns aber verbunden fühlen und mit denen wir solidarisch sind.
Total solidarity with them.
Prominentes Beispiel ist die Black Lives Matter-Bewegung, die bei der Konferenz ebenfalls kritisch unter die Lupe genommen wurde. Für Rémi Ngamie, Co-Gründer des Literaturmagazins Duck in Namibia, geht es dabei auch um Fragen digitaler Privilegien.
Hashtags und virale Trends kommen nicht bei der Bevölkerungsmehrheit an, wenn diese, wie hier in Namibia, keinen Zugang zum Internet hat. Das heißt nicht, dass diese Form des Aktivismus nicht effektiv ist, aber eben nur in demografisch begrenztem Rahmen. Natürlich ist die Black Lives Matter-Bewegung für uns relevant, aber das heißt nicht, dass sich auch alle daran beteiligen können. Viele sind von dem Privileg ausgeschlossen, ihre Stimme zu erheben und an dieser Debatte teilzunehmen. Das weckt ein Gefühl der Isolation. Die Welt, so scheint es, findet woanders statt.
Happens somewhere else.
Ein Gefühl, das in vielen Ländern des Kontinents verbreitet ist und eine zentrale Frage für Kulturinstitutionen wie das Zeitsmokka, das den Anspruch hat, repräsentativ und inklusiv zu sein. Das merkte auch Museumsdirektorin Koyo Kuo selbstkritisch an. Trotz aller Arbeit, die noch vor ihr liegt, ist ihr mit dieser Konferenz ein Meilenstein gelungen. Vielfältige Stimmen und Perspektiven, von denen man sich wünscht, dass sie auch im globalen Norden öfter gehört werden. In einer Atmosphäre radikaler Solidarität, die Grenzen sprengt.
Leonie March war das über den digitalen panafrikanischen Kulturgipfel. Das Mittelalter hat einen sehr schlechten Ruf, ist es doch allgemein als finster verschrien. Was meint rückschrittlich, ungebildet, abergläubisch. Die Menschen damals hätten zum Beispiel geglaubt, die Erde sei flach. So hätten Matrosen Angst gehabt, vom Rand der Erdscheibe herunterzufallen. Bei solchen Vorstellungen handelt es sich allerdings hauptsächlich um Ansichten, die Menschen im 19. Jahrhundert denen im Mittelalter unterstellt haben. Auch dass die Pest, Kriege und Hungersnöte das ganze Mittelalter dominiert hätten, gilt in der heutigen Geschichtswissenschaft für widerlegt. Die Belgische Nationalbibliothek in Brüssel zeigt jetzt eine Ausstellung mit Buchillustrationen und die beweisen, dass im Mittelalter auch Fantasie und Spott weit verbreitet waren. Jakob Meyer hat die Ausstellung gesehen.
Ein Affe mit Hut, ein Esel, der aus einem Buch vorliest, Soldaten, die vor Schnecken davonlaufen, eine verkehrte Welt auf Pergament, fein gezeichnet in teilweise leuchtenden Farben, voller Anspielungen, voller Spott, voller Leichtigkeit. Dabei handelt es sich bei dem dicken Buch, das in der Glasvitrine liegt, um einen religiösen Text aus dem 14. Jahrhundert.
Wir sind in den Marges, wir haben nichts mit dem Rest der Seite. Wir sehen z.B.
Die Zeichnungen am Rand stehen nicht in Verbindung zum Text. Man sieht zum Beispiel einen Fuchs, der einen Hahn im Maul hält. Dann Schuhmacher, Jagdszenen, Szenen aus dem täglichen Leben, die nichts mit Religion oder Beten zu tun haben. Aber das war üblich, beides ganz beiläufig auf einer Seite zu verbinden.
Elena Savini ist Kuratorin in der Belgischen Nationalbibliothek in Brüssel und die zeigt jetzt ihre Schätze in einer neuen Ausstellung, die einzigartige Manuskripte der Herzöge von Burgund präsentiert. Es sind Texte und Zeichnungen, die einen neuen Blick auf die Zeit vermitteln sollen. Das Mittelalter war lustiger als sein Ruf.
Von 900 Manuskripten der Originalsammlung sind nur noch ungefähr 300 erhalten, die sich hier in der Nationalbibliothek befinden. Und das ist sehr selten, dass eine Sammlung mit einem solchen Renommee und von dieser Größe erhalten bleibt.
Zum Beispiel der Roman de Renard, eine Sammlung von Episoden, in denen der schlaue Fuchs die Hauptrolle spielt. und die zum Teil auf Fabeln aus der griechischen Antike zurückgehen. Kurator Bernard Bussmann deutet auf ein Schriftstück in der Vitrine. Das ist ein sehr interessantes Fragment. Es enthält einen Teil des Roman de Renard, den es nur in diesem Fragment gibt. Und deshalb ist es weltbekannt. Eine Geschichte mit Tieren, die menschliche Qualitäten oder Schwächen haben. Eine verkehrte Welt. Und diese Art von Parodie wird hier ausgedrückt. Ein anderes Original zeigt einen Ritter, der durch ein Loch in der Wand eine Dame beim Bade beobachtet, um seinen Nebenbuhler auszustechen. Das ist der Roman von Gérard de Nevers. Es geht um zwei Ritter und eine Dame, Urien, die man hier sieht. Eine erotische Dreiecksgeschichte am Hof und fantastische Geschichten vom anderen Ende der Welt, wo wundersame Wesen wohnen, jedenfalls in der Vorstellung der Autoren.
Das sind Hundemenschen mit Hundekopf und Menschenkörper, bekleidet mit Pelzmänteln. Daneben Skiapoden, ebenfalls Fantasiewesen mit einem Fuß, den sie über den Kopf halten, wenn es regnet. Und dann wilde Menschen, ganz mit Fell bedeckt, die sich nur von Fisch ernähren.
Die Menschen im Mittelalter haben anders gedacht als wir und sie haben anders gelacht, weil wir viele Anspielungen nicht mehr verstehen, sagt Kurator Bussmann.
On trouve par exemple dans beaucoup de manuscrits des scènes avec des combats entre escargots.
Man findet zum Beispiel in vielen Schriften Szenen mit Schnecken, die mit Lanze oder Speer kämpfen. Für uns nicht besonders lustig, aber im Mittelalter standen Schnecken für englische Soldaten. Die Menschen damals brachte das zum Lachen. Englische Soldaten als Tiere, die über den Boden kriechen und sich in ihrem Haus verstecken. 600 Jahre alte Frechheiten aus den Schriften der Herzöge von Burgund, aus einem Schatz, den Belgien jetzt präsentiert, in der Nationalbibliothek im Museumsviertel in der Brüsseler Innenstadt.
Jakob Mayer war das über eine Ausstellung zum Mittelalter. So, und jetzt die Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Er war gebucht auf Nebenrollen in hochkarätigen Filmen, war etwa der Gegenspieler von James Bond in Moonraker. Regiegrößen von Buñuel bis Forman buchten ihn. Auch in der Peter Handke-Verfilmung Die linkshändige Frau trat er auf, Michael Lonsdale. Der britisch-französische Schauspieler verkörperte rund 200 Rollen und ist heute mit 89 Jahren gestorben. Das meldet die Agentur AFP unter Berufung auf sein Management. So hört es sich an, wenn wieder Oper ist, trotz Corona, aber die Besucher protestieren, weil sie zu dicht nebeneinander sitzen. Dieser Protest des Publikums gegen zu geringe Sicherheitsabstände auf den Rängen, er hat in Madrid zum Abbruch einer Vorstellung im Opernhaus Teatro Real geführt. Vor allem die Gäste auf den oberen, billigeren Rängen protestierten gestern Abend kurz nach Beginn von, ausgerechnet, Verdis Maskenball. Das Real teilte mit, der Protest einer Minderheit habe den Abbruch erzwungen. Man habe alle geltenden Vorschriften befolgt, es seien lediglich 51,5% aller Plätze besetzt gewesen. In der Tat trugen alle Masken und es gab viele Lücken als Sicherheitsabstand in Logen und im mittleren und hinteren Parkett. Jetzt soll alles nochmal untersucht werden. Die Bayreuther Festspiele, so steht es heute in der Welt, wollen mit häufigeren Pausen während der Aufführungen das Comeback wagen. So wird es im kommenden Festspielsommer zusätzliche Frischluftpausen geben, etwa in Richard Wagners Fliegendem Holländer und wahrscheinlich auch im langen dritten Aufzug der Meistersinger. Festspielchefin Katharina Wagner ist nach längerer Krankheit genesen und seit heute wieder am Arbeitsplatz. Sie nannte in der Welt auch den Namen der ersten Dirigentin im Bayreuther Festspielhaus. Es wird in der Holländerpremiere die Ukrainerin Oksana Liniv. Signale der Hoffnung sendet die Frankfurter Buchmesse, die ab dem 14. Oktober stattfindet. In einer Mischung aus vor Ort Bühnenprogramm und Digitalangeboten. Buchmessenchef Jürgen Boos machte heute der Branche mitten im Umbruch Mut.
Die Definition von Hoffnung ist der Zuversicht in das eigene Vermögen zu haben, mit der Krise gut umzugehen. Neue Dinge, neue Wege zu erdenken und umzusetzen. Und ich glaube, das hat die Buchbranche in den letzten Monaten, im letzten Dreivierteljahr gezeigt, dass sie diesen Weg gegangen ist.
In Frankfurt soll es so weitergehen mit 2800 digitalen Ausstellern und mit einer ARD-Buchmessenbühne vor Ort mit bis zu 450 Gästen gleichzeitig. Und in Los Angeles sind die Emmys vergeben worden in einer Videostream-Veranstaltung. Einer der wichtigen TV- und Fernsehfilmpreise ging nach Deutschland an die Regisseurin Maria Schrader für ihre Mini-Netflix-Serie Unorthodox. Das ist die Fluchtgeschichte einer Jüdin, die von ihrem Ehemann in New York weggeht nach Berlin.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über 30 Jahre deutsche Einheit auch im Naturschutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.